Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle im Internet und auch auf der Trema-Gruppe. Und nun ist der März schon bald wieder rum und ich freue mich, dass wir bald wieder eine Stunde mehr Licht am Tag haben. Ihr auch? Ja, das ist doch was Tolles, gell? Ende März ist was Feines. Ach ja, nebenbei habe ich dann auch noch Geburtstag und dann weiß ich schon, dass ich schon wieder ein Jahr älter geworden bin. Aber okay, ich grüße euch und wir haben heute ein wunderbares Wort und damit fangen wir jetzt gleich an. Ich habe auf dem Tisch hier auf meinem Sprecherpult etwas liegen, das ist ein Witterhorn. Ein Witterhorn, was auch im Jüdischen sehr eingesetzt wird, wenn es bearbeitet wird, und zwar nennt man es da dann Schofar. Schofar. Und über Schofar werde ich eingangs etwas erzählen und dann werde ich eine biblische Geschichte als Thema haben, die sich mit dem Schofar befasst. Ruhig. Das Schofar wird, so wie es im jüdischen Glaubensleben eingesetzt wird, naturbelassen. Es wird nichts daran verändert. Und es wird nicht mal ein Mundstück aufgesteckt. Und wenn du in Israel bist, dann findest du natürlich, wir haben auch schon in unserer Gemeinde in der Traberhofstraße, damals haben wir auch so Begleitshops gehabt, die dann judaische Gegenstände verkauft haben. Und dann sind die Schofas reich verziert und mit Schmuck und allem behängt. Und das ist das, was wir auch in Israel dann in den Souvenirläden kriegen. Aber das eigentliche Schofar, was im jüdischen Glaubensleben und im Gottesdiensten betätigt wird, ist also rein naturbelassen. Und das ist einfach Bestandteil jüdischer Tradition. Und das Wichtigste, es gibt am Tag des Hörnerklangs, gibt es, und zwar ist das Rosh Hashanah, das ist das Neujahrsfest. Am Abend ist alles ruhig, da wird das Schofar nicht geblasen und am nächsten Morgen wird es zur Begrüßung des neuen Jahres geblasen, und zwar 100 Mal. Das ist also ganz interessant. Und bei uns Christen ist es eher unbekannt, weil wir lange Jahre haben wir uns überhaupt mit jüdischer Tradition überhaupt nicht beschäftigt. Und dann gibt es noch etwas, was ganz gravierend ist, was eben auch zu völlig falschen Ansichten führt. Das ist die Martin-Luthersche Übersetzung. Man kannte natürlich kein Witterhorn und kein Schofar. Und insofern hat Luther überall, wo Schofar steht, in der Urfassung, hat er das mit Posaune übersetzt. Und das ist total falsch. Es ist nicht immer falsch, aber es ist manchmal falsch. Wenn es nämlich ein echtes Schofar ist, dann ist es falsch. Wenn es aber eine Posaune ist, die es auch damals schon gab, nicht sicherlich wie unsere heutigen, die hat es damals nicht gegeben. Die Trompete hat es gegeben, aber die haben anders ausgesehen, wenn ihr so alte Bilder seht. Und wenn wir auf eine Sache, das ist das Hauptthema nämlich dieser heutigen Predigt, das ist das Schofar, wo es tatsächlich zur Anwendung kommt, in Jericho. Und da ist es ja sogar ein geflügeltes Wort in unserem Sprachgebrauch, wenn man etwas zitieren will, was sich durch merkwürdige Dinge erledigt, dann spricht man die Posaunen von Jericho. Und das ist falsch. Das war nämlich ein Schofar von Jericho. Es war ein Witterhorn. Und insofern muss man das aber so sehen, wo hat Luther dann gelebt? Und da war dieses Schofar, das muss ich vielleicht noch ergänzen, gibt ja keine Musik her, das ist ja kein Musikinstrument. Ich hatte gestern gesagt bei Essen am Samstag, dass es ein Musikinstrument ist. Es macht eben keine Musik, es gibt ein aufrüttelndes und archaisch schroffen Signalton. So kann man das, glaube ich, am besten verstehen, was ein Schofar-Ton ist. Und wenn wir jetzt in die Lutherzeit schauen, dann zitiere ich mal den Psalm 150, wo es heißt, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn mit Posaunen. Das ist richtig. Da ist das Schofar nicht falsch übersetzt. Denn wir haben ja da in der Zeit, haben wir ja Musik in der Kirche gehabt. Wir haben heute auch Posaunenchöre. Und da ist es überall richtig, aber es ist eben in vielen Punkten, wo es um das echte Witterhorn geht, von Luther falsch übersetzt. Wir haben also keine Posaune, die geblasen wird. Und wir haben das Witterhorn, das für Segen steht, ganz klar, kommen wir gleich zu den Bibelversen. Und es ist aber auch ein ganz wichtiger Signalton und da sollte man aufpassen. Jesus hat auch so Signalwörter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann musst du auch ganz genau zuhören, und das Siehen, das sind so Dinge. Und wenn du das Schofar hörst, und es gibt noch etwas, das muss ich, fällt mir ganz spontan ein. Wir hatten von einer Gemeinde, hatten die einen Gottesdienst auf dem Kranzhorn geplant. Eine Gemeinde, wir nicht, eine andere Gemeinde. Und sie hatten mich angesprochen, hast du nicht Lust mitzukommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme mit, aber Gott hat mir was aufgetragen. Ich soll auf der Spitze des Kranzhorns soll ich das Schofar blasen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe weder einen Schofar und ich habe noch nie auf so ein Ding geblasen. So. Dann habe ich erstmal den Pastor angesprochen, der da sprechen sollte und sagte, ja, das ist ja toll. Und der kannte mich, nicht? Und dann sagte, wenn du das wirklich gehört hast, dann bauen wir das mit ein. Und dann habe ich gesagt, kriege ich einen Schofar her. Ja, dann haben wir so etliche Leute, die ich damals ja auch kannte. Der eine hatte einen Schofar. Würde ich heute nie machen. Ich würde meinen Schofar nie verleihen und das darf auch niemand anfassen. Das ist ganz wichtig. Und ich bin dann auf dem Kranzhorn gewesen und dann kam das und dann hat der Pastor das erzählt, was der Peter von Gott gehört hat und dann stand ich da mit dem Schofar. Und das Ding ist, was die Sache ist, was ich gestern schon gesagt habe, das Schofar reagiert nur, wenn Gott es will. Wenn Gott es nicht will, kannst du da keinen Ton rauskriegen. Und wenn es jemand anders anfasst, es haben schon mal in Gemeinden, hat jemand versucht, das Schofar anzufassen, das ist 3 Meter weit durch die Luft geflogen. Also das Ding ist heilig, wie wir das auch schon in der Losung des heutigen Tages sehen. Und das ist kein Spaß, das ist einfach passiert. Und insofern achte ich dieses Witterhorn sehr. Und das muss ich auch noch erzählen. Das ist ganz lustig. Ich kriegte einen Auftrag, ein Plakat zur BMW Open zu fahren. Weil derjenige, der fahren sollte, nicht konnte. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, aber du bist aus der Gemeinde, ich kenne dich und das mache ich so. Nein, das wird gut bezahlt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre da doch auch gerne hin, gell? Und dann war das ein Plakat, was jemand organisiert hatte, der Kertes hieß, das war nämlich Connys Mann, den ich damals gar nicht kannte. Ich kannte die Conny auch nicht. Und Conny hatte das organisiert, weil die das normal machen sollten. Und die stellen das dann auf dem Golfplatz auf und dann machen die mit dem Foto, machen die eine Fotografie von dem Plakat. Und dann ist da UPS ist was anderes, diese Identifizierung über die Meridian und GPS. Das ist da, die unten auf dem Bild ist dann die GPS, dass du es wiederfindest. Ne? Und dann kam es zu dem Punkt, wo ich dann da stand und dann hatte ich die richtigen Leute nicht und dann hatte ich eine Telefonnummer mit und da sollte ich anrufen, wenn was passiert. Und dann habe ich da angerufen und hat sich, ohne dass ich das ja wusste, Connys Mann gemeldet, damaliger Mann. Und dann hat sie dann zu Conny später gesagt, du, da haben die jemand losgeschickt, den kann man echt gebrauchen. Ja. Das war so ganz lustig. Und jetzt kriegte ich für diese Tour kriegte ich 300 Euro. Dann habe ich gesagt, was mache ich mit den 300 Euro? Und dann hat er gesagt, ich gebe dir eine Adresse im Schwarzwald und da kriegst du einen Schofar. Und das kostet genau 300 Euro. Dann habe ich gesagt, wie komme ich an eine Adresse im Schwarzwald? Die habe ich bekommen, ich bin dahin und ich sage, was soll das Schofar kosten? 300 Euro. Das ist es, da liegt es. Ist das nicht eine lustige Geschichte? Gell? Das hat schon was. Gell? Merkst du was? Ne? So. Das war der Vorlauf. Jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen und jetzt steigen wir mal biblisch in das Schofar ein. Was hat Abraham machen müssen? Er sollte seinen Sohn opfern. Und als er schon mit dem Messer zustechen will, da sagt der Engel, halt, stopp. Und dann sagt er, schau dich mal um. Da ist ein Witter, der hat sich im Geäst verfangen. Und somit ist schon die Segnung eigentlich durch das Witterhorn, denn der hat sich mit seinen Hörnern da verfangen. Das ist schon der erste Punkt, wo wir dieses Material, sage ich mal, in der Bibel erkennen. Und das Zweite, Das liest die Conny uns jetzt vor. Das ist der 2. Mose 19, und zwar die Verse 16 bis 19.
Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker, und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut.
Da ist die falsche Übersetzung. Das ist das Schofarhorn. Gell? Denn Gott bläst nicht auf der Posaune, Gott benutzt das Schofarhorn. Da begegnen wir zum ersten Mal dem Schofarhorn in der Bibel. Und das ist das, wo das Volk Israel auszieht und wo sie dann sagen, und das Volk steht dann schauend davor und sagt, na, Mose, geh du da alleine, da wollen wir nicht hin. Die haben Angst vor Gott gehabt. Gell? Ist das nicht furchtbar?
Die zweite, jetzt kommen wir zum Neuen Testament und auf die neutestamentarischen Bibelstellen, die sind nicht am Anfang, sondern ganz am Ende.
Und wir haben die erste Bibelstelle, das Thema ist heute nicht angesagt, aber wird der Begriff fallen. Die erste Bibelstelle ist im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 folgende.
Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit.
Worum geht's da? Entrückung. Ganz klar. Und das ist etwas, was genauso übernatürlich ist wie alles andere. Und da kommen wir ja noch drauf. Und da werden wir diese Bibelstelle nochmal beleuchten, wo wirklich etwas passiert, was sich heute keiner vorstellen kann. Gewaltig, gell? Vani, stell dir mal vor, du sitzt in einer großen Gemeinde, jeder sagt, ich lebe im Glauben, und dann kommt die Entrückung und die Hälfte sitzt noch da. Gell? Die sind nicht entrückt. Und die Entrückung hat Jesus ja schon vorgemacht, Himmelfahrt, das ist seine Entrückung gewesen. Und es sind zwei Menschen, anderthalb, sage ich mal, weiter entrückt worden. Einmal ist Elia, bei Mose weiß man es nicht genau. Und, wie heißt der andere Henoch, nicht? Da war noch einer. Also bei Mose weiß man es nicht, der war plötzlich nicht mehr da. Aber man hat es nicht gesehen, aber bei Elia ist es also wirklich festgestellt und auch bewiesen. Und Jesus ist ja auch vor den Jüngern zum Himmel aufgefahren. Und das wird bei uns genauso passieren. Wie das gehen soll, können wir uns nicht vorstellen, aber im Glauben leben wir daran. Das Zweite ist dann später. Dann kommen die 7 Jahre, 2x3,5, in denen ich nicht auf der Erde sein möchte, sage ich euch ganz ehrlich, denn das ist die Zeit der Bedrängnis, da möchte ich hier nicht leben. Ja, da bin ich froh, wenn ich dann entrückt bin. Deshalb werde ich jedem, wir sollen uns gegenseitig ermutigen, steht da. Also haltet fest am Glauben, glaubt an Jesus, damit ihr mit der Entrückung dabei seid. Wir hatten vor einiger Zeit hatten wir eine Reihe über Entrückung und zweites Kommen. Und jetzt kommt die Stelle, wo Jesus tatsächlich das zweite Mal wiederkommt.
In Matthäus 24, Vers 31. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Mhm. Wieder die Posaune, die ein Schofar ist. Und ich gebe euch einfach mal eine Kostprobe, wie sich das anhört. Melanie, hoffentlich ist sie schon wach.
Hier oben im Mund.
Später brauchen wir es.
ein ganz wichtiger Einsatz dieses Gerätes, sage ich mal, will das damit nicht herabschieben, bedeutet nicht schmälern, finden sich in Bibelstellen, die etwas länger sind, aber die brauchen wir, um das Ganze zu verstehen. Und Conny wird die jetzt vorlesen. Die steht in Josua 6.
Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal und du so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als das Josua dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die Posaune bliesen. Und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaune. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Mund gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen, einmal, und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager, so taten sie 6 Tage. Am 7. Tage aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt.
Gewaltig. Alles ab. Wie kann das gehen? Die Leute, die nicht im Glauben leben, sagen, das ist doch gar nicht möglich. Die fangen dann an, historisch zu überlegen, da war ein Erdbeben oder irgendwas. Dieses Übernatürliche, das habe ich ja gestern auch rausgearbeitet, dieses Übernatürliche ist etwas, was wir heute gar nicht akzeptieren wollen. Und wie die Jünger im Boot, die lieber glauben, also wir machen lieber so weiter, als dass wir jetzt den Sturm die Einhalt gebieten. Aber lass uns erstmal geografisch auf das Ding schauen, auf den Platz schauen. Sie sind durch den Jordan gegangen. Es geht ja um das Volk Israel. So. Sie sind durch den Jordan gegangen, das Wasser hat sich geteilt. Schon mal die eine gewaltige, übernatürliche Tat Gottes um sein Volk. 650.000 Mann waren das immer, bis die alle durch sind. Gell? Stell dir mal vor, du bist der Letzte und sagen, ja, die sind alle schon durch, ob ich wohl auch noch durchkomme. Gell? Das muss man sich mal vorstellen, was da in den Köpfen der Menschen auch vorangegangen ist. Dann sind sie rübergekommen auf das andere Ufer vom Jordan. nach zum Mittelmeer hin, wenn man das so sieht, also nach Westen. Und da gibt es den Ort Gilgal, wo sie gelagert haben. Und von Gilgal aus konnten sie einen Berg sehen, einen Steilhang. Das Jordantal war ja ein Einschnitt. Und oben auf diesem Berg lag die Riesenfestung Jericho. Boah, protzig. Gell? Und jetzt mache ich mal so Blickwinkel von dem Volk. Das Volk schaut jetzt einmal und sagt, der Jordan, der führte Hochwasser zu der Zeit, heißt es auch noch. Also da war nicht gerade wenig Wasser drin, dass man da durchwarten konnte. Also zurück geht nicht. Da war der Jordan zu. Durch den reißenden Jordan durch, unmöglich. Nach vorne Jericho, diese Riesenfestung, die eben dort aufgebaut war. Und die sollten sie jetzt einnehmen. Warum denn gleich die erste schwere Aufgabe? Warum hätte man nicht klein anfangen können, so, lass uns doch mal den Hühnerstall da beseitigen und da mal ein bisschen was tun oder irgendwie. Nein, die größte Festung, die größte Tat musste gleich zu Anfang stehen. Und wenn wir das sehen, dann haben wir ja auch den Hinweis da und der ist natürlich, musste auch erstmal in die Köpfe gehen. Und ich werde die Stadt in deine Hand geben, sagt Gott zu Josua. Und der muss es dem Volk dann wieder geben. Also das heißt, der hat ja auch eine schwierige Situation, wo dann wirklich jeder... Jetzt klingelt das Telefon.
Das kann doch gar nicht sein. Ich habe es doch abgestellt. Okay.
Wo jeder auch jetzt schauen musste, wie er das verarbeiten musste. Also denken wir nochmal an das Volk. Diese Schwierigkeit des Volkes, dort jetzt mit der Gegebenheit umzugehen. Nicht ganz einfach. Schauen wir aber auch mal auf die Leute in der Festung, in Jericho. Die hatten ja das Volk kommen sehen, das Volk Israel kommen sehen. Und die hatten sehr wohl schon mitgekriegt, überleg mal, die waren 40 Jahre unterwegs. Da gab es noch keine Bildzeitung, aber die Nachricht ist bestimmt da, dass die erstmal versorgt, nehmen nicht alles raus, sie sind versorgt worden, haben jeden Tag was zu essen gehabt. Die sind durch Schilfmeer schon gekommen und die ägyptischen Truppen sind ertrunken im Schilfmeer. Die sind trockenen Fußes durchgegangen. Dann sind allerlei Segnungen, die auch immer wieder und haben Gott getroffen und Gott ist mit ihnen und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, was die alles gehört haben? Und jetzt marschieren die auf uns los. Die haben da schlotternd gestanden und haben gedacht, was kommt da auf uns zu? Der nächste Blickwinkel ist Josua. Josua ist alleine. Mose ist nicht mehr da. Mose sollte nicht mit über den Jordan gehen, er ist auf dem östlichen Bereich geblieben. Josua musste also jetzt entscheiden. Und Gott hat zu Josua gesagt, drei Dinge, fürchte dich nicht, sei getrost und unverzagt. Und er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Josua das auch im Kopf erstmal bewegen musste? Meinst du das wirklich, Herr? Ja, ich meine das. Und die große Aufgabe, die muss ihm ja auch mal erstmal klar gewesen sein. Und ich denke mal, dass auch bei ihm vielleicht im Kopf Zweifel waren, wo er sagt, Mensch, wie soll das gehen? Gell? Allzu menschlich ja auch. Das waren ja früher auch Menschen, die da unterwegs waren. Denke mal an die Jünger, wie die auch immer noch gezweifelt haben. Das steht natürlich nicht dabei. Das will ich auch da jetzt nicht reinpacken. Und dann die Sache selbst. Überleg mal, jetzt musste Josua 650.000 Leuten klar machen, dass sie nur das Schofar blasen sollen. Ihr habt überhaupt mitgekriegt, dass in dem Josua 6 immer wieder von Posaunen die Rede ist, aber das sind natürlich Schofars gewesen, ist doch ganz klar. Und jetzt sollte er diesen Menschen klar machen, wir sollen nur schreien und sollen die Posaune blasen, die Schofar blasen. Und dann wird das alles passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von den 650.000 gesagt haben, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Und die musste er auch jetzt erstmal unter ein Gut bringen und ihnen klar machen, wenn Gott das für euch bestimmt hat, ihr habt doch Gott erlebt schon, das war ja schon die zweite Generation, dann hat das ja bisher auch immer geklappt. Und insofern ist dieses
dieses übernatürliche Ereignis wieder für uns wichtig, wo wir auch an verschiedene Dinge im Neuen Testament schon schauen. Die Hochzeit von Kana hatten wir letztens schon, wo Jesus Wasser zu Wein in Wein verwandelt. Oder die blutflüssige Frau, die jahrelang all ihr Geld ausgegeben hat und sie berührt nur den Mantel von Jesus, den Saum von seinem Gewand und wird gesund. Letzten Sonntag der Gelähmte von Bethesda, der nur auf ein Wort von Jesus hin aufsteht. Der brauchte nicht in das Wasser und Engel und bewegtes Wasser oder was auch immer. Und Petrus selbst sieht auf Jesus und Jesus sagt, komm, als er im Boot ist. Und Petrus steht auf und geht mit beiden Beinen aus dem Boot raus und geht auf Jesus zu. Und plötzlich merkt er es, was mache ich überhaupt? Und in dem Moment, wo er das überlegt, platsch, er beginnt zu sinken. Hast du schon mal dich aufs Wasser gestellt und begonnen zu sinken? Ich glaube, das geht ganz anders. Wenn du dich da hinstellst, macht es platsch und du bist weg. Und hier heißt es, er beginnt zu sinken. Also auch schon übernatürlich. Und da merkt Petrus auch, dass er anfängt zu zweifeln. Und wenn wir diese ganze Situation jetzt von Jericho uns betrachten, dann ist sicherlich im Untergrund eine Menge Glaubensarbeit notwendig gewesen, um das überhaupt zum Zuge kommen zu lassen. Und Josua hat es fertiggebracht und hat sie überzeugt, wir müssen das jetzt tun. Und dann haben wir das ja vorgelesen, was dann passiert. Vers 20 heißt es dann, und es gelingt. Die Priester, die Bundeslade war dabei, Gott war ja selbst dabei. Also insofern haben sie ja alle guten Begleiterscheinungen dabei gehabt. Der nächste Blickwinkel, auf den ich kommen will, das sind wir heute. Und wo sind unsere Mauern? Es gibt Mauern, die andere bauen, vor denen wir stehen. Okay? Solche Steine. Du stehst davor. Wie komme ich da durch? Ich glaube, da brauche ich gar nicht groß etwas zu erläutern. Jeder weiß, wo seine Mauer steht. Die kann vielfältig sein. Finanziell, Krankheit, Traurigkeit, Feigheit. Wer feige ist, das Ding anzugehen. Oder dass man wirklich mit den falschen Motiven rangeht. Oder auch mit der Pickhacke versucht, mit Gewalt die Mauern zu niederzureißen. Wir haben hier durch das Beispiel von Jericho, haben wir das Beispiel, wie wir unsere Mauern zerstören können, unsere eigenen Mauern, die jemand anders um uns gebaut haben. Aber haben wir nicht auch Mauern, die wir selbst gebaut haben? Zu unserem eigenen Schutz? Lass dich ja nicht ran. Das will ich dir gar nicht erst sagen. Da gibt es auch vielfältige Dinge, die ich gar nicht alle jetzt aufzeichnen möchte. Aber es ist so, dass die Mauern, die wir selbst um uns bauen, auch fallen müssen. Und das ist etwas, was man als Christ doch auch gelernt hat, über sich selbst Dinge zu vermitteln, die der Nächste dann benutzen kann, um mich wieder runterzumachen. Ja, du warst aber damals so einer und du hast mir ja mal was erzählt, was du da alles gemacht hast. Ich bin Christ geworden, ich habe das alles abgewaschen bekommen. Jesus hat es am Kreuz getragen. Und dann kann mich das nicht mehr erschüttern. Und wenn jemand anders mir das wieder aufs Butterbrot schmiert, sage ich mal, wie ich das flapsig ausdrücken möchte, dann sage ich, du, das ist längst erledigt. Jesus hat mich reingewaschen davon und das ist schon aus der Welt. Und das ist auch etwas, wo wir Mauern zerstören können mit Jesus, die wir selbst aufgebaut haben. Und diese Mauern müssen fallen. Jetzt versuche ich es erneut. Ich werde jetzt das Schofar benutzen. Und dann denkt ihr, jeder, an eure Mauern, die in eurem Leben stehen könnten. Und wenn wir das Schofar jetzt blasen, jetzt wird es gehen, sage ich euch, weil Gott das will, dann werden diese Mauern fallen. Denkt an Jericho, das Übernatürliche, was passiert ist.
gell? Das geht nicht immer. Ich kann auf dem, ich kann wirklich drauf blasen. Und ich kann so laut blasen, dass ihr wirklich euch die Ohren zuhalten müsst. Aber es geht nur dann, wenn Gott will. Okay. Das dazu. Das Übernatürliche in unser Leben zu lassen. Das Übernatürliche anzunehmen und Wunder, die in der Bibel festgehalten sind, nicht als Märchenbuch zu lesen, sondern als wirklich übertragbar in unser heutiges Leben hineinzuziehen, in unser Leben hineinzunehmen und sie als Role Model, als Vorbild zu nehmen und sagen, ich kann jede Mauer niederreißen, indem ich ungewöhnliche Dinge, die in der Bibel steht, auch benutzen. Das einfach anzunehmen. Und dann können wir auf ihm mit Jesus übers Wasser gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Die Hütte gesehen habt, wo Jesus ihn an die Hand nimmt und sie gehen übers Wasser. Und nächsten Morgen steht er allein am Ufer und Jesus ist nicht dabei und er will übers Wasser gehen und er versagt kläglich, weil er Jesus nicht mit dabei hat. Und das ist immer etwas, ohne Gott können wir es nicht schaffen, aber mit Gott können wir nicht nur über Mauern springen, sondern auch Mauern niederreißen. Amen. So, das war unser Wort. Shofar heißt es heute. Und ich verabschiede mich von allen im Internet und im Trema-Gemeinde. Einen gesegneten Sonntag. Bis zum nächsten Sonntag. Amen.